Ja, liebe Leute, ich begrüße euch so herzlich zu Tischlein deck dich, Ausgabe Nummer 84. Durch 4 teilbar, 4 mal 21 macht 84, wenn ich da richtig gehe in meiner Berechnung. Ja, wir müssen heute den Cut machen. Hören wir auf mit dem Klimathema, auch wenn das jetzt ein bisschen abrupt ist. Aber die ein oder andere Synthese ist ja schon rumgekommen bei den letzten Malen. Könnt ihr ja nochmal reinhören. Irgendwann werde ich dann sicher wieder das Wort ergreifen und es um dieses Thema sich entfalten lassen. Aber für heute sagen wir einfach kein Wort mehr dazu, sondern jetzt muss ich wieder meiner eigensten intellektuellen Neugierde Lauf lassen, freien Lauf lassen. Ja, schreibt mir einfach direkt zur Tat. Ich habe keine Lust mehr auf irgendeine lange Vorrede. Wobei, nein, kein Zweifel mehr. Hier habe ich vor mir liegen Marlon Grün, Hass von oben, Hass von unten. Und ich hatte das mir gerade nur angeschaut und dachte mir, das andere Kommunismusbuch, das ist mir gerade ein bisschen zu revolutionär für heute. Ja, ich bin ein bisschen angekränkelt, ein bisschen am Schwächeln gestern durch eine Magenverstimmung, Mageninfektion. Aber jetzt geht es schon wieder besser und deshalb ja auch muss man immer wieder neu auftanken. Die Gesundheit auftanken durchs Sprechen und wie meine Freundin sagte, am besten in der Krankheit in die Muttersprache zurückkehren. Und daher spreche ich hier auf Deutsch und muss dieses Buch von Grün vorlesen. Vielleicht kann ich aber auch von seinem großen Vorbild Peter Hacks dieses schon erwähnte zur Romantik noch ein bisschen angehen. Einen Moment mal, wo hatte ich das noch gleich? Hinten runtergefallen, am Bücherregal einfach runtergefallen. Ja, das lege ich mir auch noch hin. Aber wir müssen jetzt damit mal anfangen, weil es ist extrem intensiv, extrem wichtig für mich heute hier genau das zu lesen, weil ich mich in eben so einer Schwächephase fühle. Also physisch am Schwächeln, aber auch die Psyche natürlich, ja, durch vielerlei Bedingungen auch. Diese Ausführung da letztes Mal zum 9. Mai, die Gesamtsituation, Gesamtlage, in der wir da gerade stecken, als Deutsche und als Kommunisten, die hier ihren Hass rauslassen können auf diese Klassengesellschaft. Genau, und das dachte ich da auch wieder letztes Mal. Ja, vielleicht hätte ich da sogar noch deutlicher werden müssen. Aber warum? Wir können dieses Buch von Martens auch nochmal im Einzelnen aufarbeiten, da die einzelnen historischen Epochen durchgehen. Das war ja ganz okay, aber ein bisschen Feuer, ein bisschen mehr Leidenschaft in diesem Hass auf diesen bürgerlichen Staat BRD, den hätte ich mir da schon gewünscht beim letzten Mal. Das war schade, ja, weil ich die Gesamtsituation halt so niederdrücke jetzt. Also, ...77 Jahre nach dem Kriegsende, wo uns die Sowjets doch eigentlich gezeigt haben, wie man mit dem Faschismus fertig wird, wie man ihn besiegt. Da sind wir auf einem Kurs, der genau in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts diese Widersprüche, die sozialen Widersprüche im Kapitalismus sich immer weiter verschärfen lässt, sodass die Leute immer unzufriedener werden mit dieser parlamentarischen Demokratie und dann Faschisten wählen, die jetzt ja schon bei etwa 10% sind mit der AfD. Aber in den 60er, 70er Jahren konnte dieses System eben noch laufen, weil es sich anstrengen musste, mit dem Kommunismus mitzuhalten und zu zeigen, dass es überlegen ist. Aber wo die Bedrohung wegfällt, da frisst der Kapitalismus sich selber auf. Und wir sind jetzt also, ja, im Grunde in einer unguten Situation, wie vor mehr als 100 Jahren, dass sich diese sozialen Widersprüche innerhalb der imperialistischen Länder, aber auch natürlich die Widersprüche zwischen diesen imperialistischen Ländern und den de facto kolonialisierten Ländern, die in einer ewigen Abhängigkeit gehalten werden, die sich da auftun. Diese Widersprüche werden also neue Kriege ausbrechen lassen und wiederum Faschisten an die Macht kommen lassen. Wir können auf die bisherige demokratische Weise mit diesem System nicht mit diesem rechten Hass fertig werden, der sich da immer wieder entwickeln wird, weil es so eine hässliche Gesellschaft ist, die so eingerichtet ist, dass der Einzelne da am Arbeitsplatz, wie auch ich, seine Leistung bringen muss und sich da einfach nur so wehrlos und hilflos fühlt, dem Blick seines Vorgesetzten ausgesetzt oder seines Kunden, der ihn beurteilt und ihm am liebsten auch noch, naja, das ja, gibt dir die gute Einleitung. Also, obwohl ich ja auch anmerken will, dass ich mit der Demokratie doch hier ein Alternativkonzept vorgelegt hatte in diesen Vorlesungen von Folge 81 und 82 oder 83, eine Anlehnung an die Athener-Demokratie. Aber ich denke, das ja, kann man nochmal genau überlegen. Für heute bleiben wir doch aber bei dieser Überlegung, dass der Kommunismus ja schon gezeigt hat, dass er erfolgreich sein kann, die sozialistische Revolution Bestand hatte. Allerdings vielleicht sehen sich die Leute heute einfach immer wieder nach etwas Neuem, einfach immer wieder danach. Ja, komm, probieren wir das einfach aus mit diesem griechischen System. Und dann darf sich jeder melden, da in die Volksversammlung zu gehen und wird entsprechend entlohnt, wenn er auch regelmäßig präsent ist und an Abstimmungen teilnimmt. Und eben das Rederecht, ja klar, kann jeder so delegieren frei. Ich weiß nicht, dieses Stimmendelegieren mit diesem Liquid Democracy. Nein, das glaube ich ist keine gute Idee. Jeder, der da ist, kann halt abstimmen, ja. Und da werden sich die gebildetsten Redner also finden. Und ja, ein etwas über Mindestlohn liegendes Gehalt werden diese Volksvertreter dann da ausbezahlt bekommen. Und ja, je nachdem, wie viele sich halt melden, das könnten natürlich auch recht viele sein. Aber seien wir ehrlich, die meisten Leute juckt doch die Politik nicht. Noch nicht mal, wenn sie wirklich selber einfach da mitbestimmen könnten im Parlament direkt. Und wo das Parlament auch wirklich noch das letzte Wort hätte, nicht wie heute, wo die Regierung natürlich schon so exekutiv durchgreift und ja, das alles, die Gesetze vorformuliert, das alles vom Parlament abgenickt wird mit den Waffenlieferungen, mit den Rettungsringen für den Euro, mit allen möglichen Themen. Einfach in jeder Krise denkt die Regierung, jetzt müssen wir Tatkraft beweisen, irgendeinen 10-Punkte-Plan aufstellen und das, ja, nee, das Parlament dann ab. Aber da verhaspel ich mich ja schon wieder in klein. Wir müssen hier zum Text kommen, denn das ist der Punkt. Ich hasse ja diese bürgerliche Republik und diejenigen, die sie vertreten. Und so von ihr profitieren, dass sie immer wieder ihre Macht und ihre Manipulationskraft einsetzen, um die Leute glauben zu lassen, das habe ja alles seine Richtigkeit und diene den Interessen einer Mehrheit der deutschen Bevölkerung. Dieses Kapitalsystem, wo das Kapital einfach immer das letzte Wort hat, im Ministerium, im Parlament, aber jetzt wirklich in den Text hinein, ja. Da werde ich ja schon zu empört hier, scheint mir fast. Das kann gar nicht gut sein für das Gemüt. Denn hier lautet die Überschrift auf Seite 59, die Regeln des Spiels Social Media Hass versus Empörung. Das ist also Marlon Grunds Buch Hass von oben, Hass von unten. Klassenkampf im Internet. Und ich bin hier ja auch der erste Vorkämpfer dieses kommunistischen Stoßtrupps, der da so exzellent begrifflich angeführt wird von Grun. Nun, weitere Unterüberschriften. Große, also in diesem Buch hatte ich ja genannt, ja. Große Weltdoofheit versus kleinere Weltdoofheit. Obwohl die Social-Media-Welt wie jede Welt des Glücksspiels und des unseligen Konkurrenzkampfes ihre eigenen Regeln hat, nach denen auch Hass und Gegenhass funktionieren, werden diese Regeln nur von den Empörern und Empörten, von den sich selbst ins universale und definitive Opfertum herabdegradierenden Usern ignoriert. Man wähnt sich statt in der Öffentlichkeit auf familiären oder freundschaftlichem Felde, in einer Art globalen Safe Space, in welchem nun plötzlich subjektive Gesetze, solche der Moral und des Mitfühlens herrschten und man ruhig jede innerste Regung offen ausplaudern dürfe, ohne mit Reaktionen rechnen zu müssen. Leute, die auf Facebook, Twitter oder Instagram für jeden einsehbar ihre Privatheiten zur Schau stellen und sich dann über Cybermobbing beklagen, weil jemand einen negativen Kommentar dazu schreibt, haben keinen Begriff von Öffentlichkeit mehr. Was noch kein Problem wäre, machte man nicht ständig alle anderen dafür verantwortlich, dass man das eigene öffentliche Verhalten nicht reflektieren oder die Reaktionen auf dieses nicht verkraftet. Verkraften kann. Und obwohl diese Leute vorgeben, sie gingen nur legitim ihrem Privatleben nach, wissen sie andererseits sehr genau, dass sie sich in der Öffentlichkeit befinden, wenn es zum Beispiel um Affekthascherei, Solidarität und so weiter geht, die den eigenen, meist recht dürftigen sozialen Status zu heben imstande ist. Man will hier stets das Beste aus beiden Welten. Privatem und öffentlichem, Geborgenheit und Promotion, innerem und äußerem, kritisierendem und handelndem, gutem und bösem, beklagt sich dann aber jämmerlich, wenn die Triersäure und Glycerin sich mischen und es zur Explosion kommt. Den Anti-Hass-Aktivisten ist es nicht wirklich darum zu tun, den Hass oder irgendwelche als Feinde ausgemachten Leute wirkungsvoll zu bekämpfen, sondern lediglich darum, sich mittels öffentlicher Aufmerksamkeit das Gemüt zu erleichtern, sich die eigenen Probleme von der Seele zu reden, aber nicht beim besten Freund oder den Therapeuten, sondern vor der gesamten Netzwelt. Jeder darf sowas gern tun. Aber sich dann zu wundern, dass die Öffentlichkeit sich nicht wie der Therapeut verhält, sondern wie die Öffentlichkeit, dass hier also keine Clique die Regeln nach eigenem Gutdünken setzt, sondern die Allgemeinheit, dass es keinen familiären Zusammenhalt zwischen Milliarden Menschen auf Weltebene gibt, ist dann doch kindisch. Man verwechselt hier ganz grundlegend das World Wide Web als den Kriegsschauplatz große Weltdoofheit gegen kleinere Weltdoofheit. Also den Kriegsschauplatz große Weltdoofheit gegen kleinere Weltdoofheit mit einer Gelehrtenanstalt oder dem Gruppentherapieraum. Das selbst schon ist Behelligung und Anmaßung, nicht erst die darauf folgenden Reaktionen. Man erwartet therapeutisches Feedback, keines zur Sache. Man postet seine psychiatrischen Diagnosen und hält sie für Kommentare zum Weltgeschehen oder Gesellschaftskritik. Man nähert sich anderen damit auf sehr persönlicher Gefühlsebene, ist aber empört, wenn das Gegenüber, dessen Gefühlsebene momentan der Menschenhass ist, sich auf eben dieser zurückmeldet. Hass und Anti-Hass-Empörung sind einfach zwei Formen von Affektinkontinenz, zwei Stämme des hysterischen Weltzugangs. Ja, ich habe gerade nur daran gedacht, dass ich mich ja auch manchmal hier so intim geäußert habe über mein Privatleben, mich nackig gemacht habe, wie er schreibt, man postet sogar psychiatrische Diagnosen. Naja, soweit habe ich es jetzt nicht getrieben. Aber vielleicht lässt sich jetzt die eine oder andere Diagnose ableiten. Weiß ich nicht, aber falls ein Psychiater zuhören würde. Aber nee, ich dachte nur, ja, okay, das ist an der einen oder anderen Stelle vielleicht schon manchmal ja, etwas intim, etwas peinlich dann dran zu denken, wer das hören könnte oder wie. Aber ja, eigentlich ist doch die größte Demütigung, der größte Schmerz ist es doch, keine Rückmeldung zu kriegen, wie ich ja von euch lieben höre. Und deshalb ist im Social Media eigentlich nur ein Spiel, ein dialektisches, das sich da entfaltet. Und jeder ist doch von tiefstem Herzen froh, wenn sich überhaupt jemand zurückmeldet. Und da, wenn auch nur mit Hass, ihn so nett, liebevoll, persönlich betreut, wie es dann später im Buch heißt. Mit dem eigenen, selbstgebastelten, maßgeschneiderten Hass betreut werden. Und ja, aber ich sage trotzdem, vielleicht stimmt das doch nicht ganz, was ich über mich sagte. Ich bin doch ganz froh, in meiner solipsistischen Blase praktisch zu leben. Und vielleicht war das alles auch gar nicht so ernsthaft, wo ich mir immer mehr Hörer und mehr Kommentare gewünscht habe. Ja. Ich bin doch bisher, also 83 Folgen ganz gut gefahren. Mit einem Kommentar damals von Folge 24 oder 23 von der lieben Lia. Liebe Grüße an der Stelle, falls sie immer noch so treue Hörerin ist, trotz meiner sprachlichen Eigenheiten, der ich mich bediene. Vielleicht ist es doch also auch besser, so sage ich mal. Wenn ich schon so weit gebracht habe, dann ja, bleiben wir jetzt einfach bei dem Format hier. Einfach ein Sprecher, kein Kommentar und nächste Folge. Kein. Aber ja, weiter im Text. Wenn man aber Nazis und sonstige Weltverschlechterer wirklich bekämpfen und nicht nur bejammern wollte, ließe man sich auf die dafür geeigneten Werkzeuge und Maßnahmen ein und trete nicht immer wieder mit Forderungen nach möglichst überall einzurichtender Wohlfühlatmosphäre an die Welt, die noch nie Erfolg hatten. Man glaubte nicht im Ernst, dass das Problem mit Faschisten eines von falschen Moralvorstellungen oder fehlender Empathie ist, sondern wüsste, dass sich hier die aggressivsten Elemente der Bourgeoisie auf einem ideologischen Boden zusammenrotten, um auf ebenso aggressive Weise gerade den Bestand der bürgerlichen Gesellschaft, ihrer Kriege, ihres Monopolkapitals, ihres Imperialismus, ihrer kolonialistischen und rassistischen Regimente, kurz um die Ausweitung der brutalsten Pöbelbarbarei zu erwirken. Brutalsten Pöbel. Genau, weil wir hier im globalen Norden sind halt einfach schon so gut dabei, dass wir sagen, jetzt das Kapital, das wir uns ererbt haben, das muss jetzt immer in der Familie bleiben, Erbschaftssteuer ganz niedrig. Und so ist dieses Kapitalmonopol, geht also über von einer Familie auf die nächste, wird es durch die Generation gereicht. Und es ist sehr ungerecht, nicht nur das, sondern natürlich auch die Beziehung zu anderen Ländern. Dieser Imperialismus, diese Abhängigkeit zwischen oben und unten. Und es muss aber einfach alles immer so weiterlaufen, denn die, die oben stehen, haben es ja ganz gut und werden das immer weiter rechtfertigen. Und werden sich dann dieser Faschisten also bedienen, weil sie nützliche Idioten sind. Und die sind eben diejenigen, die die Gewalt anwenden können, immer wieder gegen linke Aktivisten oder ja, der sich die wirkliche Bourgeoisie bedient, die und ja, diese Neonazis dann eben ködert mit rassistischen Parolen, mit ja, da eben ihre Ideologie ausleben lässt, aber in Wirklichkeit erfüllen sie einfach nur diese Funktion für das Kapital und für den Weiterbestand dieser Herrschaftsordnung, wo der Kapitalbesitzende sicher sein kann, dass sein Kapital treu erhalten wird und es ihm sicher so zusteht. Und diese reichen Länder sicher so weiter ihre Herrschaft über die anderen Länder ausüben können. Aber ja, dann weiter im Text, das ist nämlich sehr, sehr wichtig hier mit der Roten Armee, was jetzt kommt. Die UdSSR, die solchem Treiben entgegengesetzt war, hat 1945 nicht über Diskriminierung und Hass der Nazis gegen sie gejammert. Sie ist auch nicht auf Aufklärungstour durch autonome Zentren getingelt oder hat PayPal-Spendenkonten gegen die Opfer von Nazi-Stalking eingerichtet, sondern sie hat die Rote Armee geschickt. Es sieht so aus, als müssten die linken Hassenden, also Materialisten, den Rest der braven und zu Hass Unwilligen auch in Zukunft wieder mal aus der Scheiße reiten und vor dem rechten Hass retten. Denn es hilft nichts, Rechte auf eine linke Moral einzuschwören, deren Bekämpfung die Rechten ausmacht. Sowas anzunehmen ist typischer Idealismus, der seit Jahrhunderten von allen möglichen Linken gepflegt, aber eigentlich seit Marx und Engels mittels dialektischem Materialismus bereits hinlänglich ad absurdum geführt wurde. Sehr dialektisch fand ich in dem Abschnitt nur, dass er sagt, die Rechten, deren Identität wird so davon konstituiert, dass sie die Ideen der Linken über Moral einfach bekämpfen. Es hilft nichts, Rechte auf eine linke Moral einzuschwören, deren Bekämpfung die Rechten ausmacht. Sie sehen einfach, ja, da gibt es diese Linken, die haben so diesen Gerechtigkeitssinn und sagen, oh, das ist aber nicht gut, wie es hier läuft in der Gesellschaft. Und die Rechten sind einfach so, dass sie sagen, also dir, will ich mich einfach überlegen, ich will, du hast einfach nicht verstanden. Ich muss einfach diese Ideologie bekämpfen und sagen, dass doch alles beim Rechten ist, dass jeder seines Glückes Schmied ist und wer das nicht einsieht, das ist ja lächerlich. Aber sehr interessant, diese rechte Idee würde also gar nicht in Gang kommen, wenn ich erst die linke Idee der Weltverbesserung sozusagen einsetzen würde. Nächstes Unterkapitel: Privatmeinungen und Privatidentitäten in der Öffentlichkeit. Social Media beruht in seiner Grundlage auf der Vermischung von privaten und öffentlichen Belangen. Um das Elend der Mediendemokratie perfekt zu machen, prallen auch hier zwei Prinzipien aufeinander. Erstens, das des familiären Wohlfühlens, des freundschaftlichen Umgangs zwischen Privatpersonen, die sich schon lange kennen und schätzen, zum Beispiel Facebook, Freundes- und Familienkreise. Zweitens, dass der Sphäre der Öffentlichkeit, also der Verbindlichkeit statt der privaten Sympathie, des mehr oder weniger zivilen Kriegs aller gegen alle, des Klassenkampfs. Hier treten, vermittelt durch Informationen wie Texte oder Bilder, einander Fremde gegenüber, die sich noch nie real begegnet sind, die unterschiedliche Interessen haben oder in Konkurrenzsituationen stehen und in den sozialen Medien wie zufällig zueinander geraten. Wie beim Kampf rechts gegen links empören sich beide Seiten ständig darüber, dass die jeweils andere nicht nur ihre Moral, ihre Prinzipien teilt. Nur ist genau das die Wirklichkeit, über die zu empören sich nicht lohnt. Die jeweiligen Prinzipien sind einander nun mal entgegengesetzt, befinden sich im offenen Widerspruch zueinander. Mehr ist es nicht mit dem Diskurs um Hass im Netz. Es sind Leute, die sich falsch verstehen oder falsch verstehen wollen und ein großes Brimborium um ihr jeweiliges Nichtverstehen und Nichtverstandenwordensein machen. Wenn nun innerhalb dieser öffentlichen Sphäre Social Media mit ihren speziellen Gesetzmäßigkeiten die Rede auf psychisches, auf private Probleme und subjektive Schrullen kommt, wurde bereits etwas falsch gemacht, und zwar bei demjenigen, der in seiner Not darauf zu sprechen kommt, statt sich einzulassen auf die objektiven Kategorien der Sphäre der Öffentlichkeit und deren Vermittlungsweisen, mittels welcher auch online die Gegenstände verhandelt werden und in denen er einzig auch seine Belange anerkennen lassen könnte. Das Unsachlichwerden und Personifizieren, überhaupt das Runterrechnen von allen Weltgeschehnissen aufs Persönliche, ist nicht erst von den Trollen oder Hatern entfacht worden, sondern hat seinen Anfang schon im schrulligen Rumgejammer jener Influencer, Freelancer und servilen Service-Journalisten, die rund um die Uhr frei flottierend ihre seelischen und moralischen Befindlichkeiten ins Netz kotzen, ohne danach gefragt worden zu sein. Der freundschaftliche Diskurs mag zuweilen ein therapeutischer sein, aber der öffentliche kann dies und darf dies im Interesse aller nicht sein. Hier geht es um die Sache, nicht um Privates. Die Umwandlung von Sachöffentlichkeit in eine Gefühlsexponierung ist die Praxis der Bild-Zeitung, also eine jener oben genannten Pöbelbarbarei. Ja gut, diese Worte haben mich jetzt schon auch ganz schön angegangen, habe ich gefühlt, dass ich mich darin wieder erkannt habe. Hier alle Befindlichkeiten ins Netz kotzen. Der öffentliche Diskurs darf kein therapeutischer sein, sagt er hier, aber was anderes ist es, was ich da machte, auch mit meiner Beziehung. Folge 76, aber naja. Ich meine, es war ja nur die Erklärung für meinen Gemütszustand. Als ich da also sagte, ja, wegen gewisser Probleme mit meiner Freundin bin ich heute halt so drauf, dass ich einfach ausschlage wie ein Stier und niemandem mehr Rechenschaft schuldig bin, einfach hier meine Wut und Verzweiflung rauslassen will. Ich meine, insofern, ja, benutze ich das hier eben nicht, um über mein Privatleben zu berichten, weil das ja in der Tat auch nicht dahin gehört, in diesen Klassenkampf. Dieser Podcast, der hoffentlich auch ja, zu diesem Klassenkampf beitragen kann. Die Revolution anfachen, den Funke überspringen lassen. Und ja, deshalb nicht aufs Private, aber da immer wieder, ja klar, drifte ich so ab zur Unterfütterung, zur Untermalung, zur Begründung, aber wie auch immer, lesen wir dann weiter. Wer anderen nahe tritt, dem wird dann ebenfalls nahe getreten. So ergibt die eine Sorte Pöbelbarbarei Rumgejammer, die andere Hass. Rumgejammer und Hass. Ganz gleich nun, ob erstere anderen nahe treten wollten oder es ihnen versehentlich unterlief, ergibt ein nahetretendes Verhalten das andere. Aber die Nahetreter, die mit ihren elenden Privatmeinungen, ihren lebensnahen Anekdoten, ihren halbironisch zur Schau gestellten Netzgammelwitzchen aus Lobos Resterampe, überhaupt der Tyrannei des falschen Konkreten, Klammer Hegel, in die öffentliche Sphäre wie mit der Tür ins Haus fallen, als wäre es erstes Gebot, sehen sich nicht als Nahetreter, Belästiger und Beleidiger, zum Beispiel des Geistes, des Humors, der Wissenschaft usw., sondern als aufrechte, engagierte, diskutierende, als neugierige Zeitgenossen, nette, interessierte Demokraten. Ja, so sehen die sich also selbst. Ihnen fällt nicht ein, dass ihr Verhalten als belästigend empfunden werden kann und dass Belästigung nun mal bisweilen auch stärkere Gegenbelästigung hervorruft. Aber sie sind dann immer ganz empört, wenn auf der von ihnen selbst etablierten Ebene zurückgeschlagen wird und sie ebenfalls der Belästigung anheimfallen. Diese Belästigung gilt dann als einzig erwiesene, wird schnell zu Hass, Hetze oder Gewalt umgelogen, so als wäre man selbst nicht mit eigenem Willen in den Kampf jenes Schlachtfelds, das die bürgerliche Öffentlichkeit seit je darstellt, getreten, sondern sei unfreiwillig hineingerissen worden. Die eine Pöbelbarbarei schilt die andere der Pöbelbarbarei. Irregeleitete aller Länder nennen das Kampf gegen den Netzers. Ja, kurz, was mir hier nur in den Kopf schoss. Also, ich auf Twitter habe immerhin jetzt zwischen 20 und 30 Follow. Ja, das ist mir ja auch nicht so wichtig, sondern eher im Gegenteil. Ich hatte davor schon mal einen anderen Account, wo es dann zu viel wurde bei 30 Follow. Und da habe ich irgendwie ja, kalte Füße bekommen und dann nichts mehr getwittert. Oder ja, aber auch da, auch in meinem jetzigen Twitter-Account, @bailoutistan, nach diesem Wort von Varoufakis, der sagt, wir leben in Europa, in Bailoutistan, seit den Rettungsprogrammen, seit den 10er Jahren. Nun, ja, auf diesem Twitter-Account, also da ist es halt auch so, dass ich nicht gern mit Leuten interagiere, fast nie, also schon mal ein Herzchen da lasse und so weiter, aber nicht viele drunter Kommentare oder sonst was private Nachrichten schreiben will und eigentlich auch gar nicht so sehr das schätze. Oder ja, vielleicht doch sicher schätzenswert mit gewissen anderen Usern da zu interagieren, aber da bin ich eben auch so schüchtern und will das auch sein, so wie im realen Leben. Weil ich das auch wie also ein Kampfplatz fühle, wie der Autor es hier beschreibt. Ja, es ist, man konkurriert da um Aufmerksamkeit, einen Kampfplatz, die eine Blase gegen die andere. Und ja, was ist das? Also, das ist mir unangenehm, das ist mir zu gewalttätig. Und das sage ich ganz ehrlich, dass ich deshalb mich da auch ein bisschen raushalte, schon immer wieder was twittere, aber nichts in diesem Sinne, wie er das hier beschreibt, diese Diskursbeiträge, sondern eher mal einen längeren Thread, schon so über 10 oder 15 Tweets manchmal. Das also, ja. Also ich denke einfach, wenn ich das auch mehr so in einer interaktiven Weise benutzen würde, mit anderen Usern mehr wirklich kommunizieren würde, dann würde das auch schnell Überhand nehmen und würde mich so sehr beschäftigen und so sehr in Gefangenschaft nehmen, meine ganze geistige Aufmerksamkeit den ganzen Tag begleiten. Ja, weil dann ist wirklich schon so ein soziales Band, das etabliert wurde, so ein Ersatz für den wirklichen, nur das wirkliche Soziale, wo man sich auch sehen würde. Und da denkt man dann, dass man da wirklich schon drin ist in dieser sozialen Welt auf Twitter. Und dann, ja, das glaube ich, wäre eine ungute Situation. Also da will ich deshalb auch gar nicht so richtig reingeraten. Und mit diesem Forum, das der Aufwachen-Podcast da immer hat, was ist mir das mir dann einfach unangenehm, sich da anzumelden und so weiter. Nee, dann wirklich lieber das mit der Kommentarfunktion unter jeder Folge, so wie es ja auch hier ist bei Podigy, nur leider ein bisschen unpraktisch sehe ich immer wieder. Oder ja, kann man ja mal ausprobieren, aber ich glaube jedenfalls, dass sich nicht wirklich antworten lässt auf einen Kommentar. Das macht die Diskussion natürlich ein bisschen schwierig dann. Weiter im Text. Öffentlichkeit überhaupt ist gegründet auf der Möglichkeit auch zu Schmähungen, Beleidigungen, Pöbeleien. Öffentlichkeit ist der Marktplatz des schreienden Pöbels an seinen Meinungsständen. Man wird hier übers Ohr gehauen wie auf jedem anderen Markt. Bürgerliche Öffentlichkeit ist kein Kinderspielplatz, sondern Ort von Brutalität und politischer Auseinandersetzung, Klassenkämpfen. Die Blaupause der heutigen bürgerlichen Öffentlichkeit ist die versammelte Menge um das Schafott, auf dem der König geköpft wurde. Genau, damals in Paris, in der Revolution, wurde halt der König geköpft und das ganze Volk schaut dazu, ist einfach so, ja, auch blutrünstig in dem Moment, will das einfach sehen, das Spektakel. Oder wie es in diesem Zitat hieß von Jean Faure, dem Schriftsteller, der auch damals gelebt hat, zur Zeit der Revolution, weil der Grund für den Drang zu arbeiten der gleiche ist, wie wenn wir uns aus dem Fenster lehnen und sehen wollen, wie die Affen- und Bärendomteure auf der Straße vorbei sind. Man will einfach immer ja, sowas sehen, so ein Spektakel, lehnt sich aus dem Fenster oder geht zum Marktplatz und schaut, was da los ist. Gut, wird halt jemand mit der Guillotine geköpft. Aber auch heute ist es ja so, wie Pfaller, zum Beispiel Robert Pfaller, beschreibt dieses Spiel damals in Liverpool 1985, wo so viele Menschen zu Tode getrampelt wurden, wurde dann auch live übertragen, also diese Szenen, diese Gewaltszenen und dann noch stundenlang live übertragen im Fernsehen. Und Pfaller meinte, die Kulturwissenschaftler sollten hier nicht so sehr historisieren und schauen, was hatten die Azteken damals, was haben die für krude Menschenopfer, für Feste mit Menschenopfern gefeiert, sondern eher den Blick darauf richten, es ist eine Konstante in der Geschichte. Überall, wo Sportmassenevents vorkommen, da kommen auch Menschen zu Tode, also auch in der Moderne. Und auch damals solche Massenevents einfach, wie bei den Azteken oder wie in der Französischen Revolution, worauf das hier jetzt anspielt, mit dem König, der geköpft wurde. Nun weiter im Text. Die Etablierung dagegen von Privat-, Familien-, Emotions- und persönlichen Ebenen nebst ihrer Moral als Normalität hat zur Folge, dass auch die Negativität auf dieser Ebene stattfindet, der Hass. Die Gefühlsübergriffigkeit hat zwei Seiten und die als höflich Verstandene war die vorausgehende, welche die andere als bloßen Hassverstandene nur hervorbringt. Die Höflichkeit der Bürger bringt die Manierlosigkeit der Aussätzigen hervor. Wer sich privat angreifbar macht, wird privat angegriffen. Wer nicht trennt zwischen Amt, IE, Internetfigur, Avatar, Maske und so weiter und Privatperson, zum Beispiel an Heinz Schmidt, 43-jähriger Bürokaufmann aus Uelzen, kann nicht erwarten, dass ausgerechnet das über lange Jahre zum Boulevardpublikum erzogene und inzwischen durch Social Media zum verbal kraftmeiernden Pöbel ermächtigte Volk diese Trennung vollzöge. Ja, ermächtigte hier in Anführungszeichen. Aber ein sehr passendes, sehr interessantes Wort an dieser Stelle. Also, wer da nicht trennt zwischen Amt und Privatperson, kann nicht erwarten, dass die anderen auf Social Media dann aber diese Trennung einhalten. Dieser Pöbel, der nun ermächtigt wurde, sogar durch Social Media dann noch teilzunehmen und nicht wie früher einfach nur die Zeitung still zu konsumieren und höchstens mal Leserbriefe zu schreiben. Nun, letzter Satz von dem Kapitel. Diese simple Tatsache wollen die daueraufgeregten und berufsempörten, die Privatleben-Pornografen und Politmaskottchen, die Engagement-Prolls einer imaginierten solidarischen Gemeinschaft nicht kapieren. Gut, nächstes Unterkapitel. Da muss ich jetzt noch zu diesem dialektischen Punkt abschließen, denn das ist extrem wichtig, um auch diesen Podcast zu verstehen, um mir weitere Kraft einzuflößen, um mir zu sagen, ja, das war doch, ist doch ein gutes Konzept, was ich hier verfolge. Ja doch, vielleicht mit dieser Trennung noch zwischen privat und öffentlich. Ja, ich muss hier einfach dieser öffentliche Kämpfer sein, Redner sein, der ja. Künstler sein, mein Roman, der Rhetor, der Entertainer. Aber nicht so sehr das Private da einbeziehen. Was ist das Pöbeln auf Social Media gegen die Gründung von Social Media? Da gibt es Menschen, die etwa auf Twitter zwar ihre Berufsbezeichnung angeben, aber zusätzlich verkünden, sie seien hier privat unterwegs. Dass dieses private Unterwegssein öffentlich geschieht, hat bemerkenswerterweise bisher noch niemanden sonderlich befremdet. Denn auf die Popularität, die sich solche Figuren öffentlich auf dem Feld der gesellschaftlichen Allgemeinheit und im Falle von Politikern und für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk tätigen Journalisten auf deren Rechnung akkumuliert haben, möchten sie wiederum nicht verzichten, wenn sie dann als Privatmenschen außerhalb ihrer öffentlichen Funktion ihr neues Kochbuch oder ähnlichen Schmonzes zur Privatbereicherung bewerben wollen. Während diese Meinungshändler nebenbei mit dem Gefasel von Privatmeinungen und damit dem Eingestehen einer gesonderten, nicht privaten Meinung für den Medienbetrieb dem Gerücht Nachdruck verleihen, die öffentlich-rechtlichen Journalisten seien ohnehin alle Handpuppen der Regierung, die ihre wahre, persönliche Meinung nicht sagen dürften, nimmt sich ihr Vorgehen die Praxis des kapitalistischen Unternehmertums zum Muster. Allgemein, also mit öffentlichen Mitteln in gesellschaftlicher Sphäre, Prominenz produzieren, aber das Mehrprodukt danach privat aneignen. Genau, hier in Klammer Prominenz schreibt er. Das macht also der öffentliche Journalist mit gesellschaftlichen Mitteln, sogar noch Gebühren finanziert im Fall des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder eben Leser finanziert im Fall der FAZ, aber dann das Mehrprodukt sich privat aneignen. Das geht dann ja auf sein Konto, sein Gehalt, diese Journalisten. Aber sehr interessant auch, was er im Satz davor, im Teilsatz davor schrieb. Wenn jemand schreibt in seiner Twitter-Bio, ja, privat hier unterwegs, dann heißt das ja, er gesteht ein, dass er noch eine andere, nicht private Meinung hat. Und die ja, braucht er halt wahrscheinlich dann zum Arbeiten als Journalist da. In seinem großen Medienhaus. Das heißt, er verleiht hier diesem Gerücht Nachdruck, dass die sowieso alle ja, ihre Vorgaben haben von der Regierung. Was ja so, ich auch nicht glaube, dass es so explizit abläuft, sondern diese Leute einfach immer wieder durch die Nähe zur Macht und durch ihr Gehalt, das sie da haben, dass sie absichert, aber wo sie auch wissen, wem sie dienen müssen, dass sie da den Mächtigen nicht so, die nicht so kritisch und ganz ablehnend beäugen dürften. Und ja, das wissen sie also und deshalb macht es ja gar keinen Sinn. Ja, deshalb ist egal, ob jemand da seine wirkliche Meinung sagt. Die meisten Journalisten werden so oder so immer wieder davon überzeugt werden, dass das schon die Richtigkeit hat mit dem liberalen Staat. Aber wozu sollte man dann dem auch noch Vorschub leisten durch sowas wie zu sagen, ja, privat hier unterwegs, dann lässt man diesem Gedanken ja noch Vorschub, dass diese Leute Anweisungen haben von oben und da eben nicht alles, was sie privat politisch denken würden, dann äußern dürfen in ihrem Job als Journalisten. Aber weiter im Text. Wer darin etwa als marxistischer, also an dieser Aneignung des gesellschaftlich Produzierten, das ist jetzt dieses Verbrechen der Journalisten. Wer darin etwa als marxistischer Kapitalismuskritiker öffentlich etwas auszusetzen hat, wird recht schnell des Hasses bezichtigt. Man sollte doch zu allen nett sein, auch zum Springer-Redakteur, der sich privat im Morgenmantel auf den Marktplatz begibt, um dort seine neue Ware, Hetzartikel gegen Migranten, schreiend anzupreisen. Der Hass im Netz sei da fehl am Platze. Aber er soll da gerade fehl am Platze sein, um nämlich zu zeigen, dass der wahre Fehler die Nettigkeit ist, unter deren Regiment moralisch wie monetäre Privatbereicherungen durchgewunken werden. Diese Angreifbarkeit zieht Angriffe nach sich, so überlässt man den Trollen das Feld. Denn im Gegensatz zu den privat unterwegs Befindlichen, denen es um Privatsphäre absurderweise ausgerechnet in der Öffentlichkeit geht und die getrieben sind, auf Social Media eine Zweitexistenz aufzubauen, die sich gezwungen fühlen, dort als Werbehampelmänner ihres eigenen Elends aufzutreten, ist der Troll aus freien Stücken da. Der Troll genügt sich selbst, seine Praxis ist ihm Selbstzweck, nicht Mittel zur Werbung. Wo der offiziös Statusmeldungen twitternde Prominente sich doppelt angreifbar macht, ist der Troll doppelt unangreifbar. Er ist überhaupt nur dort, um anzugreifen. Ihm gehört das Feld, weil er der Handelnde ist. Von ihm geht die Aktion aus. Er ist rücksichtsloser Solitär, der nichts zu verlieren hat. Der Troll kennt keine Bubble-Ethik, Netiquette. Er ist Auftragstäter, aber auf eigene Rechnung. Die sozialen Medien waren schon nach wenigen Jahren von Journalisten dominiert. Sie sind mitnichten ein Ort der privaten Belange, der SMS an alle, des freundlichen Nebeneinanders verschiedenster Wertevorstellungen. Social Media ist zu einer weiteren Apparatur der offiziellen Nachrichtensphäre und ihrer Zuträger geworden, mit der gewohnten Abhängigkeit von staatlichen Einrichtungen und politischen Parteien. Hier gelten jetzt die Regeln und die Moral des freien Journalismus, also des Gescheitertseins als Beruf. Auch das ist lediglich Abbild einer allgemeinen Tendenz. Die heutigen sogenannten öffentlichen Debatten sind Debatten, die zwischen Journalisten über die Belange von Journalismus, Klammer Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit, Redefreiheit, deren Fehlen freilich immer im Ausland festgestellt wird, niemals in der BRD, Klammer zu, geführt werden. Also eine Diskussion von Journalisten für Journalisten über Journalisten und zum Behuf der Durchsetzung und Rechtfertigung des Liberalismus in jedem Winkel der Erde. Mit der wirklichen Welt der allermeisten Menschen haben sie kaum zu tun. Deshalb folgen für die andere Gruppe gescheitert. Die Trolle, die einfach nur munter drauf losbeleidigen wollen und sich um ihren virtuellen Spielplatz betrogen sehen. Sehr wichtig finde ich ja, dass er schreibt, ja, für Milliarden Menschen auf der Welt geht es eben erstmal darum, die eigene Existenz zu sichern, überhaupt ein Einkommen zu finden, zu wissen, wovon soll ich morgen leben, was habe ich nächstes Mal dann noch. Für Milliarden Menschen ist das also... Ja, das oberste Gebot der Stunde und auch in Deutschland, auch wenn er da nicht so ums Überleben fürchten muss, trotzdem für viele Menschen ja diese Angst vor der Zukunft, die niedrig verdienenden Schichten, die sich kaum Kapital anspannen können, um da ein bisschen Sicherheit zu spüren. Also mit den Problemen, die diese Leute hat, dieser Auftrag der Durchsetzung des Liberalismus einfach nichts zu tun. Da geht es einfach darum zu sagen, ja, alles muss frei sein, dass du alles sagen und drucken und künstlerisch ausdrücken darfst. Und Redefreiheit, Meinungsfreiheit etc. Was interessiert das die meisten Leute auf der Welt? Die sagen ja, okay, ich rede ja sowieso nicht so viel über Politik, die meisten interessiert es ja gar nicht. Und wenn dann mal mit Freunden das... wäre für die meisten kein herber Einschnitt, wenn es hieße wie in der DDR oder Sowjetunion, dass man jetzt eben nicht alles sagen darf über die Nazis, dass die doch auch Sachen ganz toll gemacht haben, dass wir, wie es eben manche konservative Kreise sehen, die betrachten das Weltgeschehen im Zweiten Weltkrieg eben so, dass sie sagen, ja, schade, dass die Amerikaner dann nicht gleich die größere Gefahr im Osten erkannt haben, die Sowjets, und sich mit uns verbündet haben, um gegen die zu marschieren. Das heißt, sie sagen, ja, das war halt weltgeschichtliches Pech, dass wir hier unter die Räder gekommen sind, dieser Allianz der Alliierten dann zum Opfer gefallen sind, dieser Übermacht, aber eigentlich wäre es besser gewesen. Da gegen die Sowjets und wir als Deutsche hätten gesiegt. Das ist eine reale Haltung, nicht von, nur von Faschisten und Neonazis, sondern ganz klar auch im bürgerlichen Lager. Deshalb ist das auch nochmal schwierig, was ich damals sagte, in Nummer 77, ja, der Kampf gegen rechts als Stichwort ist läppisch, ist lächerlich, aber das, was ich in der Folge 77 vorlas, war, der Kampf gegen Rechtsradikale ist schon absolut wichtig, natürlich. Und generell ist auch diese Unterscheidung zwischen rechts und rechtsradikal gar nicht so trennscharf. Also merke ich jedenfalls aus meinem persönlichen Kontakt zu Leuten, die ich als Rechte, als Konservative, aber nicht als Faschisten bezeichnen würde. Aber auch da würde ich sagen, genau diese Haltung über diese Sicht auf die Geschichte, auf die deutsche Geschichte, die ich gerade beschrieben habe, dass die da zu finden ist in diesem bürgerlichen Lager. Aber wie dem auch sei. Das ist auf jeden Fall ein guter Gedanke hier von Krohn, dass er sagt, für die meisten Menschen ist diese Priorisierung der Belange des Liberalismus, der Durchsetzung der Freiheit, überhaupt nicht so wertvoll, sondern die materialistischen Bedürfnisse, Prioritäten sind da anders verteilt. Aber weiter im Text. Social Media ist daher eine Sphäre, in der momentan jeweils zwei entgegengesetzte Prinzipien aufeinandertreffen, die aus den jeweiligen materiellen Interessen ihrer Träger resultieren. Erstens privat versus öffentlich, siehe oben. Zweitens Trollerei versus Empörung. Drittens Hass versus Nettigkeit. Viertens Text versus Mensch. Punkt 4 besagt, dass die sozialen Medien Schauplatz der Konfrontation zweier weiterer Ethiken, Herangehensweisen oder Modi sind. Eine ist dem Medium angemessen, die andere nicht. Eine nämlich sieht Texte, die wiederum anderen Texten gegenüberstehen. Die andere sieht Menschen, die anderen Menschen gegenüberstehen. Innerhalb der sozialen Wirklichkeit steht außer Frage, dass letzterer Standpunkt seine Triftigkeit hat. Also in der sozialen Wirklichkeit, da wo man sich sieht, nicht auf Social Media. Im zwischenmenschlichen Verkehr ist Text tatsächlich zweitrangig. Nicht so innerhalb des Internets, das lediglich aus Sprache, Texten, Bildern und so weiter besteht. Hier steht, ob die Zwischenmenschlichkeitsfanatiker, die auch im Netz noch glauben, sie befinden sich im Sozialen, das wahrhaben wollen oder nicht, der Text im Vordergrund, weil die Wirklichkeit dort aus solchen besteht und nicht aus anwesenden Körpern. Postmoderne Vermittlungsweisen bringen postmodernes Geschehen hervor. Die poststrukturalistische Fieberfantasie vom Es gibt nichts außerhalb des Textes ist für den begrenzten Raum des Internets wirklich geworden. Wer das nicht begreifen will, jammert gleich wieder über Menschenverachtung, nicht ohne dabei Text, also Begriffsverachtung zu betreiben, das heißt die existenzielle Grundlage des Menschseins in Frage zu stellen. Es mag konsequent scheinen, in sozialen Medien vorrangig das Soziale zu sehen. Aber das dortige Soziale besteht auch aus Texten und nicht aus physischen Menschenkörpern, real anwesenden Personen. Es ist vermittelt. Das Internet ist Medium, also Vermittlung, nicht Unmittelbares. Andere Annahmen sind ein romantischer Irrealismus, der dann letztlich auf Jules Renards Satz »Man sollte gar nichts sagen, denn alles verletzt« hinausläuft. Also die endgültige, konsequente Sprach- und damit Begriffslosigkeit. Das scheint überhaupt die übergeordnete Absicht der sich Empörenden, ob von links oder rechts, zu sein. Jedwedes Denken und Begreifen abzustellen und durch eine Moral der Tierherde ersetzen zu wollen. Ja, und da muss ich eigentlich einfach Schluss machen und sagen, ja, das will ich mir nicht leben lassen, hier meine Meinung zu sagen, einfach den eigenen Begriff zu schaffen und weiter zu reden. Und deshalb halte ich den Podcast hier auch noch schön unterm Radar, wünsche mir da gar nicht so viele Kommentare, weil dann würde ich mir nicht zu viel kritisch hinterfragen, das mache ich ja sowieso schon. Aber wenn da noch so Kritik kommt, zu viel wieder mich einfach kritisieren und da gar nicht mehr davon loskommen. Und genau das ist ja aber der Sinn und Zweck dieses ganzen öffentlichen Diskurses, der soll uns so einschüchtern, dass wir am Ende einfach ganz sprachlos werden und gar nichts mehr sagen. Und da kann ich nicht mitgehen und sage einfach, ich will wie dieser Vulkan sein, wie es da hieß, Lia in dem Roman Fremde Gebiete wollte auch ein Vulkan sein. Und mit diesen Worten will ich aber gar nichts mehr hinzufügen, sondern einfach das alles für sich stehen lassen, ist jetzt alles egal. Und ich muss hier einfach Schluss machen und jetzt aber wirklich mal die Stille, die Ruhe, das ungesprochene Wort walten lassen. Ja, so viele Wörter, die waren noch hier, vielleicht in mir bereit gesprochen zu werden, aber sollten jetzt einfach nicht mehr sein. Und es ist eben spät, muss, wie gesagt, Rücksicht auf meine Mitbewohner nehmen, die, manche von denen stehen nämlich sehr früh auf, die Rumänen hier im Hause. Die sind die fleißigsten oder ja, stehen jedenfalls sehr früh auf, sagten sie. Und nebenan wohnt natürlich diese Ukrainerin, wo ich damals sagte in Folge 68, ein Land, ja, wo nicht so nah ist wie Frankreich oder Spanien, aber da habe ich mal geschaut, ja, tatsächlich ist die spanische Grenze ja weiter weg als die ukrainische Grenze. Das ist natürlich immer diese verzerrte Perspektive, dass sich die Länder im Osten einfach viel weiter weg anfühlen. Aber mit diesem Punkt muss ich dann wirklich Schluss machen. Liebe Grüße an die Mitbewohner, falls jemand von Ihnen zuhört. Und dann bis zum nächsten Mal bei Tischlein.